Hier ist Marketing mit Senf. Der Podcast mit Biss statt Blabla. Wir können es nicht lassen, unseren Senf dazuzugeben. Wir sind Jenny,
Lisa
und Sandra.
Drei Frauen vom Fach mit Meinung und 50 plus Jahren Marketingerfahrung.
Hello, hello und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Ich habe gleich mal eine Nachricht von meiner Mitarbeiterin mitgebracht als Themenidee. Und zwar hat mir Deborah vor ein paar Tagen geschrieben: Weißt du, was mir auffällt? Oft sagen Kunden, sie wollen neue Seiten und eigentlich wollen sie dann einfach nochmal ihre alte Seite. Ich glaube, das ist ein Thema, das nicht nur mich triggert, sondern vielleicht auch euch triggert. Jenny, sie wollen ein neues Logo und eigentlich wollen sie das alte Logo nochmal. Oder Sandra, ja, vielleicht neue Texte. Aber die alten, die haben mir doch ganz gut gefallen, können wir die nicht wieder nehmen?
Meine Frau findet sie super.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, der in der Marketingwelt immer wieder auftaucht. Jemand will etwas Neues, will etwas anderes und plötzlich darf es nicht so neu und nicht so anders sein. Ich glaube, das war auch damals der Punkt oder der ausschlaggebende Punkt, warum ich meine Stelle als Softwareentwicklerin gekündigt habe, weil dieses, das haben wir schon immer so gemacht, mich so belastet hat und man nie vorwärts gekommen ist, weil immer wieder jemand kam und sagte, nee, Veränderung brauchen wir nicht.
Das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie gemacht.
Kann ich auch ein Lied von singen, auch aus Agenturalltag. Also macht man drei Entwürfe, einer, der komplett neu ist, einer, der aussieht wie der alte und einer, der so ein Zwischenweg ist. Und dann am Ende wurde natürlich immer der genommen, der aussah wie der alte. Maximal der Zwischenweg. Es durfte dann doch nicht innovativ und schön sein. Aber Hauptsache, man hat viele Stunden reingebuttert.
Ja, aber was macht man da? Also am liebsten würde ich sagen, den Entwurf, der aussieht wie der alte oder der Zwischenweg, den würde ich gerne zeigen, sondern nur der neue.
Ja. Aber dann bist du leider bei Konzernen, wenn die sagen, wir wollen das unbedingt sehen und das ist einer der größten Kunden, nicht immer machen leider.
Naja, sagen wir es mal so. Ich finde ja, man kann es erstmal versuchen. Also das beste Beispiel ist für mich immer noch mein Freund Markus. Markus ist Designer und hatte auch eine Agentur und ist jetzt allein unterwegs und ist einer der kreativsten Menschen, die ich kenne. Und mit kreativ meine ich nicht nur, dass er wild neue Ideen produziert, sondern dass das immer unfassbar Hand und Fuß hat und immer wahnsinnig innovativ gedacht ist. Und der hat die feste Überzeugung, er zeigt einen Entwurf. Egal, ob es eine Idee ist, ob es ein Logo ist, ob es ein was auch immer es ist, die eine Idee, von der er sagt, davon ist er überzeugt und die möchte er vorstellen, das ist für ihn der richtige Weg. Ich finde es sensationell. Das funktioniert oft, nicht immer, aber wenn es nicht funktioniert, dann geht es entweder um, okay, wie können wir diese Idee noch ein bisschen schleifen, oder es gibt auch mal den Moment, nee, das ist es gar nicht. Aber dann hat er Ansätze, wie er weitermachen kann und nicht automatisch dieses, ja, mal gucken. Es ist brutal mutig und Mut voll. Ist für mich auch das Wort der Folge, weil darum geht's. Aber es ist zumindest ein Vorgehen. Ich finde es toll. Also ich finde es auch sehr professionell. Ich finde, es hat auch ein Standing in dem Ganzen.
Ja, und was macht man, wenn es gar nicht matcht?
Wenn es gar nicht matcht, der Entwurf, oder wenn es gar nicht matcht, menschlich? Weil das sind Unterschiede.
Der Entwurf.
Weil dann kannst du fragen, warum. Also sagen wir es mal so, ich habe die Erfahrung schon öfter gemacht. Wir haben zusammen, Markus und ich, auch schon ein Projekt gehabt, da ging es genau darum. Wir hatten eine wirklich neue Idee und der Kunde war super happy und fand es toll, war total aufgeregt. Und wir haben zu Beginn der Zusammenarbeit, ganz zu Beginn, haben wir gefragt, sind Sie mutig? Und er hat gesagt, ja, bin ich total, unbedingt, ganz was Neues, jawohl, wollen wir. Er hat aber gelogen. Vielleicht hat er das selber nicht gewusst, aber er hat gelogen, weil er war nicht mutig. Er war nicht mutig genug, wirklich den neuen Weg zu gehen. Und darum geht es, dass man wirklich sich klar darüber ist, was es bedeutet, einen neuen Weg zu gehen, den noch niemand kennt. Das ist einfach, das hat zu tun mit, okay, ich bin einverstanden, das Risiko einzugehen, dass es nicht ankommt. Ich weiß nicht, was passiert. Darum geht es bei Veränderungen, ne? Und das fehlt halt oft.
Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir Menschen alle Gewohnheitstiere sind. Also ich meine, ich ertappe mich ja selber immer wieder dabei. Wenn ich mal irgendwie eine Hose von Marke XY gekauft habe, dann gehe ich bei der nächsten Hose vielleicht wieder zur Marke XY, weil sie da passt. Oder Fahrradkleidung, da weiß ich, was passt. Da probiere ich nichts Neues aus, sondern es passt halt einfach. Also warum sollte ich was Neues machen? Und so denken vielleicht auch viele mit ihrer Website. Die hat ja bisher funktioniert. Warum soll ich alles über einen Haufen krempeln? Oder beim Logo genauso. Was ist, wenn mich jemand nicht mehr erkennt? Weil die anderen, die Kunden, die sind das ja auch gewohnt wiederum. Oder die Zielgruppe. Ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Also ich kann es schon verstehen. Aber wenn man halt erst sagt, ich bin mutig, ich möchte was Neues und dann möchte man nichts Neues, dann ist es immer schwierig. Und auf der anderen Seite, der Kreative, der hängt ja dann immer ein bisschen davon ab, was sein Vorgänger schon gemacht hat. Und wenn der halt Blödsinn gemacht hat, dann muss man mit dem Blödsinn weiterarbeiten. Das ist schwierig.
Ja, aber ich glaube, insgesamt ist es dann auch so ein bisschen so ein Kommunikationsding. Also auch, was Sandra gesagt hat, ne? Designer gibt es wirklich einige, die mittlerweile sagen, ich mache nur noch einen Entwurf und das muss dann halt passen oder halt auch eben nicht. Finde ich wirklich krass. Also ich bin mittlerweile auch weg von, ich mache 3 Entwürfe, weil das ist so agenturmäßig irgendwie auch oft so ein Ding. So, wir machen 3 Entwürfe. Aber ich habe das halt auch für mich festgestellt. Dann mache ich einen, den ich richtig geil finde und den anderen finde ich auch noch okay. Aber der dritte ist dann oft so einer, wo ich mir denke, ehrlich gesagt würde ich den wegwerfen.
Und den, wird dann genommen.
Und den wollen die Kunden dann. Und das kann ich einfach nicht, weil dann sehe ich dieses Design ja die ganze Zeit und denke mir, eigentlich stehe ich da gar nicht so richtig hinter. Und deswegen bin ich da auch von weggegangen und mache dann nur noch 2 Entwürfe, wenn überhaupt. Weil das kostet ja auch alles voll viel Zeit und Nerven. Und eigentlich, wenn du mit den Kunden schon im Vorfeld genug kommuniziert hast, geguckt hast, ne, wie sind seine Werte, was will er wirklich, und alles geklärt hast, dann muss es theoretisch auch machbar sein, dass man mit nur einem Entwurf ins Rennen geht. Aber aus psychologischer Sicht, habe ich mal gehört, ist es besser, wenigstens 2 zu machen, damit die quasi das Gefühl haben, eine Auswahl zu haben.
Kannst du auch verschiedene Farben machen.
Da gibt's halt auch verschiedene Meinungen, aber das ist so das, was ich halt irgendwann mal irgendwo gelesen oder gehört habe. Die Auswahl. Die Menschen wollen immer dieses, ich will es nicht einfach vorgesetzt bekommen, ich möchte die Wahl haben. Und deswegen bin ich aktuell immer noch bei 2 Entwürfen zum Beispiel. Auch wenn ich es krass finde, wenn Designer sagen, ne, ich mache jetzt nur noch einen Entwurf und den richtig geil und hoffe einfach, dass der Kunde genau das will. Weil sonst musst du danach, wenn es halt blöd läuft, komplett von vorne anfangen.
Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Auf der anderen Seite, da machst du etwas, steckst voll viel Arbeit rein und dann, ich kenne das auch. Also ich hatte letztens, wenn ich eine Website mache, ist es immer so, dass wir erst einen Grafikentwurf machen. Da habe ich mittlerweile dann auch meinen Grafiker, der gerade für so kleine Projekte mal schnell einen Entwurf machen kann. Nicht mal schnell, also er braucht da schon auch Zeit dafür. Und dann lasse ich den Entwurf meistens freigeben.
Ja.
Das ist für mich auch ein Learning, muss ich zukünftig immer mit Unterschrift machen, nicht nur noch einfach so per E-Mail kurz freigeben lassen. Klar, es zählt genauso viel, aber ich glaube, wenn die eine Unterschrift drunter setzen müssen, dann ist in dem Kopf nochmal was ganz anderes getriggert. So dieses, ja, verbindliche, ich muss das jetzt so zusagen. Das kam nämlich jetzt schon öfters, also nicht nur mit meinem Grafiker, sondern auch mit anderen Grafikern, wo ich ein Layout freigeben lassen habe, bevor ich in die Programmierung gehe, dass ich dann anfange zu programmieren, weil es wurde ja freigegeben. Und dann kam, ja, nee, also das gefällt uns so nicht. Jetzt sehen wir es ja zum ersten Mal live und in Farbe.
Finde ich einen guten Punkt. Finde ich einen richtig guten Punkt. Dieses, wenn ich meine Unterschrift drunter setze, dann denke ich auch nochmal drüber nach oder gucke mir das wirklich an. Ich kenne es auch von den Websites, dass Texte gar nicht gelesen werden. Ja, ja, passt schon. Und dann wird das ganze Ding eingepflegt und plötzlich, Moment mal, dann funktioniert es nicht und dann müssen die Texte neu und ich denke dann, liebe Leute, habt ihr es denn einmal vorher gelesen? Ja, so überflogen. Und sobald da die Unterschrift drunter setzt, wird es verbindlich. Ne, das ist ja, was die Marketingleute in Amerika auch immer sagen, Skin in the Game. Wenn du einfach wirklich sagst, oh, jetzt wird es verbindlich, dann Ja, das muss ich mir aber erst nochmal genau angucken. Halte ich für einen wirklich guten Punkt und das sehr früh im Prozess. Am besten Design freigeben lassen, Texte freigeben lassen, Fotos freigeben lassen, Entwurf, Farben, Logo, was auch immer, so freigeben lassen, dass verbindlich da steht, jawohl, damit arbeiten wir weiter.
Ja, weil die Erfahrung ist einfach, also ich versuche es ja wirklich so detailgetreu wie möglich aufzubereiten. Also die kriegen schon das im richtigen Format präsentiert und alles drum und dran. Manchmal ist auch eine Figma-Datei, da kann man dann sich auch rumklicken. Früher war es ja Adobe XD, heute wird viel über Figma gemacht. Ich kenne mich da gar nicht so arg aus, aber ich gucke, dass ich das denen immer zur Verfügung stelle, damit die was damit anfangen können. Oder auch mal so ein Screenshot von einer kompletten Seite, dass die einfach den Überblick sehen. Und wenn sie das dann freigeben und nachher heißt so, ja, das ist mir jetzt aber zu bunt, das sah ja vorher ganz anders aus, obwohl ich es nur 1:1 nachgebaut habe, dann frage ich mich, haben die das wirklich angeschaut? Und manchmal glaube ich, die haben es nicht angeschaut, manchmal glaube ich aber auch, die können sich das einfach nicht vorstellen. Die Vorstellungskraft fehlt einfach. Genauso wie bei Texten. Wenn ich Texte in einem Word-Dokument ausliefer, dann wird das freigegeben. Aber die konnten sich nicht vorstellen, wie das auf einer Webseite aussieht.
Kann ich übrigens auch nicht. Also kann ich natürlich schon. Wäre schlecht, wenn ich es nicht könnte, wäre ich falsch in meinem Job. Aber ich fordere fast immer an, also das ist ja Henne-Ei-Problem. Ich möchte das Design, damit ich texten kann und die DesignerInnen möchten dann den Text, damit sie designen können. Aber mir fällt es wirklich leichter, wenn ich sehe, wie sieht eine Headline aus, wie lang ist die, gibt es noch eine Subline, wie viel Text ist da vorgesehen, wie breit läuft der, gibt es noch Boxen, was auch immer. Fällt mir viel leichter, den Text dann zu beurteilen, wie wenn ich einfach in ganz krass in Word oder in irgendein Textdokument reinhau. Auch die Absätze, ne, die Breite auf dem Screen wirkt alles ganz anders.
Ja, und wenn man das dann halt auch sieht irgendwann, ich glaube, da kriegen manche Torschusspanik. Die denken so, oh, das ist aber schon anders wie bisher und bisher war es ja eigentlich ganz gut. Lasst uns wieder zurückgehen.
Boah, das ist echt frustrierend.
Da sind wir wieder bei dem Punkt mit dem Mut. Ne? Ich meine, Mut kannst du niemandem aufzwingen. Ich finde den Punkt ganz gut, Jenny, den du vorhin gesagt hast, mit dem lass uns vorher gut drüber reden. Ich bin nun mal schon wirklich lange in dem ganzen Metier. Ich erinnere mich gut daran, wie wir ganz zu meinem Beginn, ab Ende der 90er, haben wir Bilder rausgesucht aus Bildkatalogen. Also wirklich auf dem Boden sitzen, die Dinger durchgeblättert. Wir haben präsentiert auf Pappen, ne? Die Agenturmenschen wissen, was ich meine. Ich sag nur Sprühkleber.
Oh, da kann ich auch.
Ja, also es ist einfach dieses, es ist auch anders, wie ich präsentiere. Ich erinnere mich gut, als es angefangen hat mit PDFs, da war das so ein, hey, ich schick mal hin. Nee, mach anders. Okay, schick ich noch mal hin. Das ist einfach was anderes. Es ist diese Wertschätzung von, was tue ich gerade? Und die beginnt eben beim Briefing. Die beginnt beim allerersten Step. Wenn jemand zu mir, also nicht zu mir, ich mache keine Logos, aber wenn jemand sagt, mach mir ein Logo, dann kann ich sagen, ja, okay, und mach eins. Oder ich kann Fragen stellen. Und ich glaube, dass dieser Prozess manchmal auch echt unterschätzt wird. Da will man dann schnell anfangen und schnell fertig werden. Das muss dieses Jahr muss das noch stehen, anstatt die gute Vorarbeit zu leisten und zu verstehen, was möchte dieser Mensch, warum möchte er es, was will er denn damit überhaupt erreichen? Ist überhaupt ein neues Logo das, was dieser Mensch braucht? Oder ist es vielleicht was ganz anderes?
Ja, das muss man halt vorher auch echt gut eruieren, sag ich mal. Also gerade beim Logo auch, ich glaube, vielleicht schweift das jetzt vom Thema ab, aber egal, was wir machen, wir stecken da ja wirklich viel Energie rein, viel Zeit, viele Gedanken, viel kreative Arbeit. Und wenn dann halt irgendwie das halt nach hinten losgeht, man muss halt einfach, finde ich, schon direkt so 100% geben. Also zum Beispiel nicht dann nur einen Logoentwurf da auf eine weißes PDF packen, sondern halt, was ich halt zum Beispiel mache, ist wirklich, ich mache direkt Mockups. Also der Kunde muss sich direkt vorstellen können, wie das Design am Ende zum Beispiel auf einem Block oder auf einem Auto oder auf einem Kugelschreiber oder was auch immer wird.
Tasse, T-Shirt.
Ne? Ja, und ganz oft kommen die dann und sagen, hey, finde ich mega, stimmt, hast voll den guten Punkt, lass doch noch T-Shirts machen. Weißt du, so, dann hast du noch mal Upsell sogar direkt dabei. Das ist halt auch so geil. Aber dass man halt direkt so richtig selbstbewusst da reingeht. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, das muss man auch einfach lernen mit der Zeit. Ich glaube, gerade am Anfang der Selbstständigkeit ist man eh noch so ein bisschen zurückhaltend und ängstlich. Und irgendwann ist man so an dem Punkt, wo man sich denkt, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich ziehe jetzt richtig durch. Und dann braucht man halt auch die passenden Kunden dazu. Und nicht so diese, ja, also, eigentlich.
Naja, wir sind die Profis. Und das ist tatsächlich was, was man ja erst lernen muss. Wir sind die Profis. Nicht jemand kommt zu mir, bittet mich um was und ich, ja, okay, ich ducke mich und mach dann mal und hier, bitteschön. Sondern ich bin ja der Profi. Ich berate der beste Kunde, den ich jemals hatte. Ich nenne sie mal jetzt liebevoll, falls ihr das da draußen hört, es ist wirklich liebevoll gemeint. Meine Müllmännchen. Die haben wirklich gesagt, okay, pass mal auf unserem Gebiet sind wir die Profis, auf eurem Gebiet seid ihr die Profis. Wir haben keine Ahnung von Corporate Design, von Logo, von Kommunikation, aber wir brauchen folgende Dinge. Und dann waren wir diejenigen, die entwickelt haben und gesagt haben, aus diesen Gesichtspunkten, deshalb machen wir das so und so. Wir machen ja auch nicht einfach, weil es uns gerade einfällt oder weil draußen ein rotes Auto vorbeifährt, machen wir es jetzt rot. Das ist ja wirklich alles mit Sinn und Verstand und wir haben die Ahnung und wollen das dann auch rüberbringen. Und dann braucht es auch einfach das Vertrauen, dass die Menschen dann sehen, ah, deshalb habt ihr das gemacht. Vielleicht ist es auch ein Punkt, dass man noch viel mehr mitnehmen muss auf die Reise und erklären muss.
Nee? Darf ich da reingrätschen? Also aber ich mag es, wenn ich jemand auf die Reise mitnehme und unfertige Dinge zeige oder Ideen zeige und Inspiration zeige, dann geht das manchmal auch nach hinten los. Da zeige ich eine Skizze oder einen Entwurf oder so und so könnte es aussehen oder auch die Website, wie ich schon angefangen habe zu programmieren. Und dann heißt es plötzlich, ja, aber die Überschrift stimmt noch nicht. Mhm. Es ist immer das Gleiche. Ich zeige eine Website, so die Bausteine sind schon mal da. Hier, das habe ich schon mal programmiert. Ich will den Kunden mitnehmen auf die Reise. Ich möchte ihm zeigen, wie es vorangeht, wie sich das entwickelt. Und dann kommt etwas, ja, aber die Abstellmodelle hier, die stimmen noch nicht.
Ich glaube, ich meine nicht, also da bin ich absolut 100% deiner Meinung. Das habe ich auch schon so oft gehabt. Und das ist auch ein Problem, was ich noch nicht gelöst habe. Einerseits willst du nicht das fertige Ding machen, weil dann bist du viel zu weit. Andererseits, wenn du ein Scribble in Schwarz-Weiß zeigst, ja, nee. Nein, so wollen wir es nicht. Ich glaube, bei Reise auf die Reise mitnehmen eher, wenn ich etwas dann zeige, dass ich erkläre, wo ich herkomme und warum das so entstanden ist und nicht, das finde ich aber schön. Ne? Also da, wirklich dieses, das hat einfach Hand und Fuß, was ich da gemacht habe.
Ja. Ja, definitiv. Also das macht Sinn. Man muss nur immer gucken, wie weit nimmt man den Kunden mit. Man darf den ja auch nicht ausschließen. Man muss auch dem Kunden das Gefühl geben, dass er schon auch mit in der Reise beteiligt ist. Aber so generell, ich glaube, da braucht es einmal so einen perfekten Fahrplan. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Habt ihr da für euch organisatorisch was festgelegt, wann ihr mit dem Kunden redet und wann ihr ihn mit reinnimmt?
Ja, da habe ich eine total tolle Struktur. Die heißt Bauchgefühl.
Also, die habe ich nämlich auch.
Ja, wirklich. Und ich verlasse mich auch darauf, weil mein Bauchgefühl hat mir schon den Arsch gerettet, auf gut Deutsch. Also egal, ob das Aufträge sind, die ich abgelehnt habe oder ob ich mitten im Projekt gesagt habe, ich bin jetzt auf der Stelle raus. Wenn mein Bauchgefühl sagt, nein, 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 dann glaube ich dem. Und umgekehrt sagt mein Bauchgefühl auch, jetzt ist der Punkt, da wäre es echt gut, mal drüber zu sprechen, weil sonst rennst du zu weit. Mhm.
Ja. Bei dir, Jenny?
Ich habe das so ein bisschen unterschiedlich, je nach Projekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Maskottchen für einen Kunden entwickle, hole ich den tatsächlich sehr früh ins Boot, auch teilweise schon nur mit Skizzen, einfach um so eine Richtung zu kriegen. Weil manchmal wissen die Kunden schon direkt, was für eine Figur sie sich vorstellen können und was sie wollen. Dann kann ich halt schon relativ schnell in die digitale Umsetzung gehen. Aber manchmal wissen die noch gar nicht so genau, welche Figur passt denn eigentlich zu mir. Und dann muss ich die selber noch entwickeln mit dem Kunden zusammen. Und dann mache ich halt gerne einfach erstmal schnelle Skizzen, einfach auf Papier mit der Hand, weil ich mich dann freier fühle. Und zeige einfach dem Kunden so meine ersten Gedanken und Ideen und warum das zu ihm passen könnte. Und dann brauche ich erstmal Feedback. Weil es macht keinen Sinn, 3 komplett unterschiedliche Figuren zu digitalisieren, weil das ist halt auch viel Arbeit. Und dann hole ich die lieber erstmal ab und sage, hier, guck mal, welches Tierchen oder welche Figur entspricht dem, was du dir vorstellen kannst. Aus meiner Perspektive finde ich, würde das zu dir passen. Und dann hole ich mir Feedback ein und dann geht's erst weiter. Das ist dann schon oft ein sehr früher Step, wo ich die halt mit reinhole. Und da brauchen die schon auch Vorstellungskraft. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Und bei Designprojekten ist es halt schon so dieses Klassische, ne? Briefing, Gespräch. Okay, jetzt starte ich mit dem und dem. Dann zeige ich die ersten Entwürfe, aber auch schon direkt Farben, Logo und so weiter im Paket, weil nur das Logo, wie vorhin schon gesagt, das können sich die meisten gar nicht mit irgendwas vorstellen. Und wenn ich eh schon im Logoprozess bin, bin ich eh sowieso automatisch schon im Farbprozess. Und dann sehen die eigentlich als ersten Entwurf schon direkt so ein halbfertiges Corporate Design. Deswegen ist es auch Quatsch, nur ein Logo anzubieten, meiner Meinung nach. Man braucht eh immer alles. Nur das Logo zu machen, ist überhaupt nicht zielführend. Und deswegen biete ich das in der Regel auch gar nicht mehr einzeln an. Ja, aber da hole ich die Kunden halt dann auch quasi erst wieder rein, wenn der erste Entwurf, wo ich wirklich hinterstehe, auch fertig ist und bei Logos an sich eher weniger Skizzen oder so.
Ich glaube, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass es hier auch gar nicht um unser Fach geht. Ich glaube, es geht wirklich um Vertrauen, um Mut, um wie arbeiten wir zusammen, wer bist du, wer bin ich, auf was lege ich, also ne, Werte stärken einfach so diese Wellenlänge, die Chemie muss passen.
Ja.
Und dann habe ich eine Basis, auf der ich dieses Vertrauen langsam aufbauen kann und dann kann ich auch irgendwann den Schritt gehen, wir machen was Neues, wir gehen ein bisschen weiter, wir trauen uns weit hinaus, wenn ich auch ein Gefühl dafür habe, geht der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, egal ob jetzt echt oder virtuell, geht der denn mit oder habe ich denn irgendwo verloren oder merke ich, da fehlt vielleicht noch so ein bisschen das Vertrauen in diesen Prozess und in mich und in das, was ich kann. Ich meine, letztendlich ist es so, ich wie bei der Hose. Ich meine, du vertraust der Marke, weil du weißt, die funktioniert, ne, auf dem Fahrrad. Die rutscht nicht, die kneift nicht, die sitzt da, wo sie sitzen soll. Und dann geht es nicht um die Hose, sondern dann geht es um, ich vertraue denen, dass die das genauso wieder machen. Ja, und dass ich da gut aufgehoben bin. Ich glaube, darum geht's.
Ja, da habe ich jetzt mal so einen kleinen Case dabei. Also das passiert immer wieder. Weiterempfehlung, ihr kennt das sicher auch. Da habt ihr mit jemand super tolle Arbeit geleistet. Der war auch total offen, total flexibel und das Ergebnis ist einfach bombastisch. Und dann werdet ihr weiter empfohlen. Und der neue Kunde oder die neue Kundin, die ist vielleicht gar nicht so offen wie der erste, erwartet aber dasselbe Ergebnis.
Ja, bin ich.
Ja, was macht man da? Was macht man da?
Ich glaube, man muss da tatsächlich wirklich, wie mit jedem anderen Kunden, egal ob der durch eine Empfehlung kommt oder nicht, ganz normal erstmal ein offenes, normales Kennenlerngespräch machen und gucken, wie tickt die Person und was ist das auch für ein Projekt. Also ganz ehrlich, wenn mich jemand weiterempfiehlt, und die Person kommt zu mir, aber ich habe das Gefühl, die erste E-Mail passt schon nicht. Siehe die E-Mail, die ich euch letzte Woche, nicht gezeigt habe in dem Sinne, aber ich habe euch erzählt, was ich für eine komische E-Mail bekommen habe. Dann muss ich die Person ja nicht per se annehmen. Weißt du, was ich meine? Man muss halt immer individuell gucken. Ja. Manchmal ist es blöd, weil manchmal sind da so Verflechtungen, wo man dann der Person vielleicht auf den Schlips tritt, wenn man genau die jetzt nicht auch noch abnimmt, weil die anderen vielleicht total best friends sind oder so. Mhm. Keine Ahnung, oft sind das ja auch so zwischenmenschliche Dinge oder Kooperationen, wo man halt so ein bisschen das Gefühl hat, man muss das jetzt vielleicht machen, damit der Haussegen nicht schief hängt. Keine Ahnung, ob man versteht, wie ich das meine. Aber man hat manchmal das Gefühl, man ist jetzt verpflichtet, das zu machen, weil man hat ja der anderen Person schon so gute Dienste in Anführungsstrichen geleistet. Und die Empfehlung ist toll und bla, und dann macht man es halt. Aber das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Sehe ich auch so. Ich glaube wirklich, jeder Mensch hat verdient, dass ich mich mit ihm auseinandersetze und hat auch die Ehrlichkeit von mir verdient, dass ich sage, du pass mal auf, ich glaube, das passt nicht. Weil Kreativität ist nichts, was ich einfach so abrufen kann. Das kennt ihr alle.
Ja.
Und das funktioniert nur dann, wenn ich Bock drauf habe. Und Bock habe ich nur dann, wenn's funkt. Also im wahrsten Sinn des Wortes, wenn es funkt, wenn da was passiert, wenn meine Begeisterung entfacht wird. Und wenn das menschlich nicht klappt und von vornherein schon mein Bauchgefühl, da ist es wieder, sagt, weiß nicht, ob das jetzt so funktioniert, Da kann nichts Kreatives oder Innovatives entstehen, das funktioniert nicht. Und dann bin ich Profi genug und mache den Job so lange, dass ich auch ein Selbstvertrauen habe. Ist nicht einfach, aber habe ich gelernt, dann hinzugehen und zu sagen, du pass mal auf, ich weiß, du kommst von XY, ich glaube, es passt hier nicht. Ich sage dann oft, ich bin nicht die Richtige für dich. Und das kommt meistens ziemlich gut an, im Sinne von, das wird verstanden und akzeptiert.
Ja. Ja, das ist das nächste Thema, nochmal um die Eingangsfrage wieder aufzugreifen. Also was ist, wenn man mit dem Kunde irgendwann fortgeschritten ist, wenn man einen Entwurf geliefert hat, der wurde abgenommen, da macht man weiter und irgendwann heißt es dann, ich möchte wieder zurück, back to the roots. Ist das für euch ein Grund, dann zu sagen, die Zusammenarbeit zu beenden und sagen, ich glaube, das passt das nicht? Oder geht man dann, weil Kunde ist ja auch immer König, geht man dann mit ihm den Weg wieder zurück und findet eine Schnittmenge?
Naja, ich würde natürlich nicht sofort sagen, du bist raus. Ich glaube, ich würde fragen, warum. Ich will dann wissen, was dahinter steckt. Ich will wissen, warum willst du zurück? Vielleicht ist es, weil der Mann, die Frau, der Bruder, der Busfahrer, irgendwer gesagt hat, das sieht aber komisch aus. Oder was auch immer. Kann ja irgendwas, kann an dem Tag passiert sein. Oder hat einen Artikel gelesen, wo drin steht, ist aber nicht so gut, wenn man in Zukunft immer Serifenschrift benutzt. Was weiß ich. Dem will ich auf den Grund kommen. Ich will wirklich wissen, was steckt dahinter? Was bringt dich jetzt dazu zu sagen, oha, wir rudern jetzt wieder zurück. Und wenn ich das rausgefunden habe, dann glaube ich auch, dann traue ich mir zu, das beurteilen zu können, ob das bedeutet, okay, sehe ich ein, dann lass uns zurückrudern. Letztendlich ist es dein Auftrag, dann mache ich, was du von mir möchtest, wenn ich das mit allem vereinbaren kann, was ich so bin und habe. Oder sage ich, okay, ich bin einfach komplett raus an dieser Stelle, habe ich alles schon gemacht. Oder ich sage, okay, pass mal auf, lass uns darüber nochmal genauer reden. Ich sehe da einen anderen Weg, wie wir das trotzdem auf diese Art und Weise machen können. Und auch das hat schon funktioniert.
Ja, das ist ein guter Punkt, das zu hinterfragen. Das Thema mit der Frau hatte ich auch schon, Design freigegeben, musste alles auch schnell gehen. Und Freitag wurde das Design freigegeben, am Montag widerrufen, weil der Herr Geschäftsführer mit seiner Frau am Wochenende drüber geredet hat.
Boah, sowas geht gar nicht. Ich glaube, am Ende des Tages ist es immer auch eine Frage der Kommunikation. Also wenn jetzt zum Beispiel die Person einfach so von jetzt auf gleich sagt, finde ich blöd, aber nicht sagt, warum, dann würde ich auch nochmal mit der Person sprechen. Oder auch wenn die sowas sagt, wie ja, meine Frau findet das blöd, dann würde ich auch mit der Person sprechen und sagen, hey, ganz ehrlich, warum, ich meine, ich verstehe, dass die Meinung der Partnerin wichtig ist, aber wer ist denn wirklich deine Zielgruppe? Das ist ja nicht deine Frau. Das ist ja vielleicht Herbert aus Dorf XY, der, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker ist. Jetzt ist total die Klischeekeule, sorry. Aber vielleicht ist das ja die Zielgruppe und nicht die Frau. Weißt du, was ich meine? Oder wisst ihr, was ich meine? Und dann denke ich mir, okay, da muss ich mit der Person vielleicht noch mal, ich sag mal, ein bisschen Aufarbeitung leisten, so von wegen, ne, so und so. Aber wenn die Person dann sich so richtig stur stellt, beratungsresistent wird oder ist und dann auch vielleicht frech wird, dann würde ich auch irgendwie die Reißleine ziehen. Oder wenn, wie ich auch schon einmal mitbekommen habe, eine Bekannte Entwürfe macht und der Kunde die Sachen dann einfach anderen Leuten, die auch Design machen, zeigt, um zu sagen, guck mal, was die da gemacht hat. Findest du das überhaupt gut? Du bist ja auch Designer. Dann ist das ein Vertrauensbruch für mich. Das geht gar nicht. Entweder du vertraust der Person oder nicht. Aber du gehst nicht zu wem anders, um dich dann darüber auszulassen.
Das ist ein spannender Punkt. Ich meine, so wie wir gern unseren Senf dazugeben, gibt es ja auch andere Leute, die gern ihren Senf dazugeben. Und ich sehe das immer wieder. Ich gebe eine Website raus und sage, hey, guck mal drüber. Und dann kommt plötzlich, ja, meine Tante meinte das und das, meine Freundin meinte das und das. Und jeder möchte plötzlich seinen Senf dazugeben. Und dann wird das, was eigentlich schon freigegeben wurde und neu gemacht worden wurde, wieder umgekrempelt, weil irgendwelche Menschen mitreden plötzlich, die gar nicht zur Zielgruppe gehören, natürlich.
Das ist halt, glaube ich, dann der Punkt. Das ist auch der wichtigste Punkt, dann zu sagen, okay, pass mal auf, das ist klar, dass du die Meinung deiner Tante, deines Bruders, deiner Frau schätzt, aber ist es die Zielgruppe? Ich glaube tatsächlich, das ist der Punkt. Und wenn dann dieses Argument nicht zählt, ist der Moment, wo ich sage, okay, dann ist vorbei. Weil was ich hier tue, mache ich aus professioneller Sicht für eine Zielgruppe, die wir definiert haben, oder eine Wertegemeinschaft, wie ich es auch immer gern nenne. Und wenn das dann außer Acht gelassen wird, dann wird das keinen Erfolg haben. Da können wir noch so schön dran arbeiten, noch so tolle Texte machen, noch so tolle Designs machen. Dann wird es nicht funktionieren. Willst du das? Ja oder nein? Und dann ist eben die Frage, bin ich an dem Punkt raus?
Eigentlich sollte ich bei meinen Angeboten immer x Euro Puffer einrechnen. Also ich mache eben Puffer mit rein, sollte ja auch jeder tun. Aber ich meine nochmal so extra Puffer für solche Schleifen. Und dann klar kommunizieren, wenn alles reibungslos durchläuft, dann erlasse ich dir den Puffer.
Wenn die nicht, Familienschleife.
Ja, die Familienschleife. Family and Friends. Rabatt.
Ja, aber das ist auch dann so ein Punkt, ne, den ich auch immer mit in meinen Kostenvoranschlag reinpacke. Alle Leistungen, die bis dahin getätigt wurden, auch wenn das Projekt vorzeitig beendet wird, sind vollumfänglich zu bezahlen. Mhm. Super wichtiger Punkt an der Stelle, weil manche dann ja auch so das Gefühl haben, ja, jetzt haben wir auf mit dem Projekt, also zahle ich nichts. Wir sind ja nicht durchgekommen bis zum Ende, was halt totaler Bullshit ist. Also auch da vielleicht nochmal für die Leute, die sowas gar nicht auf dem Schirm haben, schreibt das mit in eure Angebote. Super wichtig.
Jedes Schild hat seine Geschichte, ja. Das ist auch, da sind wir auch wieder bei, wie funktioniert Kreativität. Ne, ich vergleiche das dann immer mit dem Bäcker, wenn jemand kommt und mir sagt, ja, mir gefallen aber die Texte nicht, also bezahle ich sie nicht, obwohl sie geschrieben wurden, ja, oder was auch immer das Konzept erstellt. Sage ich auch immer, na ja, du gehst auch nicht zum Bäcker, kaufst drei Brötchen, isst sie, sagst, haben mir nicht geschmeckt und willst dein Geld wieder haben.
Ja.
Funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Dann weißt du, okay, das war nicht das Richtige, diese Brötchen kaufe ich nicht mehr. Aber deshalb hast du sie gegessen. Und also,
ja.
Ja, und man macht ja auch Fehlinvestitionen als Unternehmer. Also wie viel Software ich schon gekauft habe, wo ich dann vielleicht enttäuscht war oder die ich nicht benutzt habe. Oder ich habe auch mal schon ein T-Shirt gekauft, das ich nie angezogen habe. Kennt sich ja niemand.
Ja, oder diese ganzen Coachings, in die man investiert, die am Ende nur Schall und Rauch sind.
Ja. Also es gibt ja immer wieder Situationen, wo man halt was kauft und dann feststellt, okay, das war's dann halt nicht. Aber drum sollte man sich ja vorher auch mit der Person etwas beschäftigen. Also ich schreibe kein Angebot einfach so. Ich mache immer erst einen Call und gucke dann, ob es passt.
Ja.
Und dann kommt das Angebot und im Angebot ist auch immer ein Kick-Off-Call mit drin. Jetzt hatte ich letztens die Situation, Kick-Off-Call, bringt ja nochmal sehr viel Informationen über das Projekt und über den Kunden. Und dann kann man auch bessere Angebote schreiben. Also hat der Kunde gefragt, können wir auch separat den Kickoff-Call machen? Und dann schreibst du mir das Angebot und dann machen wir den Rest. Habe ich gesagt, klar, voll gerne. Das wäre ja die absolute Traumvorstellung, dass man erst so einen kleinen Workshop macht und darauf basierend erstelle ich dann das Angebot. Hab dann das auch angeboten, dann kam relativ schnell, ja, wird dann die Website dadurch günstiger. Natürlich. Also der Kick-Off-Call, den ich eigentlich eingerechnet hätte, ist jetzt dann halt explodiert. Also wird die Website günstiger. Aber der Kick-Off-Call ist separat, was dann, ja, das Ganze nochmal, also wenn man es zusammen addiert, kommt man aufs Gleiche raus. Ist ja klar. Mhm. Weil die Leistung, die fällt ja nicht weg. Die ist dann nur in eine andere Rechnung verschoben. Ja, und dann war der Kunde irgendwie etwas enttäuscht, weil er dachte, wenn ich mir schon die Arbeit mache mit dem Kick-Off-Call, dann geht es mit der Website ja schneller.
Ja.
Vielleicht musst du das demnächst anders aufdröseln in deinen Angeboten, dass du irgendwie sagst, kostet XY. Und wenn du nach dem Kick-Off-Call, der ja Geld kostet, sagst, wir machen die Arbeit zusammen, dann kriegst du 5% Rabatt auf das Angebot, aber du musst das Angebot vorher extra höher machen, damit sich das dann wieder ausgleicht.
Ja, vielleicht wirklich sowas machen.
Also es ist halt also schwierig, aber wenn du bei sowas dann schon, dadurch merkst du ja auch, ob der Kunde zu dir passt oder nicht. Das ist ja eigentlich auch voll gut.
Ja, definitiv. Manche Agenturen machen das ja auch so mit Pitches, dass die den Pitch quasi dann wieder erlassen, wenn das Angebot zustande kommt.
Ja.
Und mittlerweile höre ich es auch schon von den ersten Handwerkern, dass die sich Angebote bezahlen lassen, also Angebotserstellung. Mhm. Und wenn es dann zum Auftrag kommt, dann wird es gegengerechnet.
Ja. Finde ich ehrlich gesagt auch ganz clever. Ich finde es schade, dass es nötig ist, aber es wird einfach nötig. Also es,
ja.
Ich meine, unsere Arbeit, unsere Branche, unser Metier ist einfach auch ein schwieriges, weil wir hatten es ja vorhin auch schon mit, die Ideen werden jemand anderem gezeigt. Vielleicht werden die auch gezeigt, nicht um nach Meinung zu fragen, sondern um zu sagen, hier mach du das.
Ja.
Du kannst Ideen nicht schützen. Das ist das Schwierige daran. Und das finde ich übel schwierig, weil es so viel mit Vertrauen zu tun hat und mit etwas, was in Köpfen stattfindet. Das kann ich nicht festhalten. Das ist keine gemalerte Wand. Das ist keine Tapete an der Wand. Das ist einfach etwas, da ist eine Idee entstanden. Ne? Das ist ja auch die Nummer mit, ja, das ging jetzt aber schnell. Das hat ja nur eine Stunde gedauert. Dann wird es ja billiger. Ne? Ah, anderes Thema. Bringen wir mal anders mit.
Für eine andere Folge.
Ja.
Ja, aber nochmal generell die Frage, was machen wir, wenn der, oder wie verhindern wir, dass der Kunde wieder zurück zu den Roots will, dass der Kunde eigentlich nichts verändert haben will? Wie schaffen wir es, dass der Kunde mutiger wird?
Ich glaube, verhindern kannst du es nicht, nicht ja. zu 100%. Ich glaube, du kannst die Vorarbeit leisten, die wir jetzt gerade besprochen haben. Du kannst mit den Menschen sprechen, du kannst rausfinden, passen wir generell zusammen, worauf legst du Wert? Bist du jemand, der grundsätzlich sich eher mutig zeigt oder doch schon von Anfang an dann nochmal eine Rückversicherung haben will? Oder ja, also ich habe mir die RGB nochmal genauer durchgelesen. Was bedeutet die Zeile 13 auf Seite 3? Dann weißt du schon, oha, das könnte schwierig werden. Das ist legitim, das ist in Ordnung. Ich will es gar nicht verurteilen. Nur zu meiner Arbeitsweise passt es einfach nicht. Diese Vorarbeit können wir leisten, mehr können wir nicht tun. Das ist wie, wenn du eine Website so klar formulierst, dass du sagst, ich will nur diese Menschen haben, die nur dieses Produkt kaufen wollen, weil sie dieses Problem haben. Was passiert? Heinz Otto oder Brigitte, sorry an alle Heinz Ottos und Brigittes, aber melden sich dann, weil sie nichts davon wirklich gelesen haben und sagen, das will ich haben, das machst du doch, oder? Nee, mach ich nicht. Hast das nicht gelesen? Also es wird immer so sein. Es wird die geben, die darauf scheißen und die es einfach trotzdem machen. Oder jetzt in deinem Beispiel, es wird immer die geben, die sich so mutig anhören wie nur was und dann doch wieder zurückrudern. Du steckst nicht drin. Das hängt manchmal auch einfach nur von der Tagesform ab. Das wird passieren. Ich glaube nur, dass wir das mit unserer Vorarbeit minimieren können, aber ganz ausschalten kannst du es nicht.
Ja, also bei mir, Vorarbeit ist meistens erst ein Fragebogen. Den mache ich so als Interview und mache mir dann die Notizen oder ich lasse mir vom Kunden ausfüllen. Da kommt nämlich oft was anderes raus, wie wenn ich einfach nur frage. Weil wenn die Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und das aufzuschreiben, ist es meiner Meinung nach immer am besten. Ja. Das mache ich als Vorarbeit. Ich kann es aber auch aus Sicht von Jennys Kundin sagen. Also ich bin ja auch Jennys Kundin. Wer es noch nicht weiß, sie hat mein Maskottchen gemacht. Das war eigentlich ziemlich cool. Ich erinnere mich nicht mehr zu 100% an alles, ist jetzt einfach schon ein bisschen her. Aber ich durfte ein Pinterest-Board gestalten, Fragen gab's, wir haben miteinander gecallt. Das waren einfach so viele verschiedene Eindrücke. Und da hast du dir dann deine Rückschlüsse draus gezogen. Das fand ich auch ziemlich cool.
Ja, ich glaube aber, das funktioniert auch bei Leuten wie dir natürlich extrem gut. Du weißt halt, was du willst und du bist halt so ein Mensch. Ich entscheide mich und dann mache ich das. Mhm. Und das ist halt natürlich auch für mich ein Glücksgriff. Also deswegen sage ich auch immer, was Maskottchen-Thema angeht, bist du echt so meine Blaupause für der perfekte Kunde, weil das halt auch einfach so easy mit dir war. Das ist halt einfach aber leider nicht immer der Fall. Und ich glaube, vielleicht kommt es auch einfach wirklich immer darauf an, wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden. Klar, wenn du halt viele Blogartikel schreibst, was du ja tust, und die Leute zum Beispiel dann über deine Website auf dich kommen, dann gucken die sich vielleicht deine Website an sich, aber sie hatten noch nicht diese 7 bis 11 Touchpoints, wo man ja im Marketing von redet, die man braucht, um wirklich Vertrauen zu der Person zu haben und sie normalerweise anzufragen für ein Projekt. Und vielleicht ist das so das Ding, dass die Leute, die vielleicht einfach nur über Google kommen, ohne Empfehlung, ohne andere Sachen von dir gesehen zu haben, dir noch gar nicht so hundertprozentig vertrauen können. Weiß ich nicht.
Ich habe eher das Gefühl, dass die mir mehr vertrauen, weil sie sich mit meinen Inhalten beschäftigt haben, okay, als Menschen, die einfach nur weiterempfohlen wurden.
Okay, weil ich habe halt das Gefühl, dass zum Beispiel die Leute, die über LinkedIn auf mich kommen, mir halt eher vertrauen und sagen, ich will das, ich habe das und das gesehen, was du für wen anders gemacht hast, und mir dann eher vertrauen, als wenn das so random Leute sind, die ich vorher noch nie irgendwo gesehen habe oder die mich vorher noch nie irgendwo gesehen haben. Vielleicht macht das tatsächlich auch manchmal nochmal einen Unterschied.
Das sowieso. Also ich muss sagen, bei mir sind es meistens wirklich die 7 bis 10 Touchpoints, die kommen. Also hören irgendwas im Podcast, lesen Newsletter, lesen LinkedIn, und dann sind die auch schon aufgewärmt. Das macht definitiv was aus. Wenn die jetzt einfach so weiterempfohlen wurden, Geschäftsführer A empfiehlt Geschäftsführer B eine Agentur weiter, die war ja gut, dann hat man sich in der Regel nicht damit beschäftigt. Man war vielleicht mal kurz auf der Website, aber durch diese Weiterempfehlung fällt das vielleicht auch an Vertrauen.
Ja, vielleicht ist das so ein bisschen auch das Ding. Du kannst es nicht vermeiden. Ich glaube, das auch, so wie Sandra gesagt hat, du wirst es nie komplett ausgleichen, also vermeiden können. Und wir müssen einfach einen Weg finden, wie wir dann damit umgehen.
Ja, so. Und letztendlich ist es ja auch Erfahrung, die wir mitbringen. Also ne, in meinen ersten 2, 3 Jahren, auch gerade der Selbstständigkeit, also 2010 habe ich mich selbstständig gemacht. Natürlich habe ich die ersten 2, 3 Jahre anders reagiert und agiert, als ich das heute tue, 15 Jahre später. Ich habe ungefähr alles erlebt und weiß heute einfach, wie ich auf was reagiere, was dann passieren könnte oder was vielleicht nicht. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, da immer auch mit diesem Gefühl und mit dieser Grundlage von wir sind Menschen, passen wir zueinander zu gehen, unabhängig vom Projekt. Einfach dieses Vertrauen schaffen und, naja, vielleicht noch ein kleiner Ausflug. Ich habe mich damit für einen Blogartikel mal beschäftigt aus der Hirnwissenschaft. Das Gehirn funktioniert so, dass es Gewohntes belohnt. Wenn ich etwas wiedererkenne, dann freue ich mich, dann wird alles an, weiß ich nicht mehr, ich war schlecht in Chemie und Physik, aber alles an Stoffen ausgeschüttet, was es da so gibt, was Freude und Belohnung bedeutet. Und wenn etwas Neues kommt, kennt das Gehirn das gar nicht und belohnt dich nicht, und dann fühlt es sich natürlich irgendwie komisch und anders an. Und deshalb meine ich ja mit dem Mitnehmen, auf die Reise mitnehmen, behutsam sich vorantrauen und mit dem Vertrauen zeigen, was da drin stecken kann, damit es dann irgendwann wieder belohnt werden kann.
Ja, aber ich glaube, da gibt es auch verschiedene Typen von Menschen, und das muss man erstmal rausfinden, was für ein Typ von Mensch ist der gegenüber. Wenn ich das mal mit dem Thema Urlaub vergleiche, meine Eltern gehen immer ins gleiche Hotel, gleiche Urlaubsdestination, seit Jahren schon immer. Die wollen immer das gewohnte Umfeld haben. Dann gibt es diejenigen, die wollen die ganze Welt sehen, wollen jedes Mal einen neuen Urlaubsort, wollen da was ausprobieren, wollen Dinge machen, die sie noch nie gemacht haben. Und dann gibt es welche, da gehöre ich wahrscheinlich dazu, dazwischen, die probieren gerne mal was Neues aus, die gehen aber auch gerne mal wieder dahin, wo sie schon mal waren oder zu was Ähnlichem. Und ich glaube, wenn man weiß, was ist der Gegenüber überhaupt für ein Typ, was für ein Urlaubstyp ist der, dann kann man das vielleicht auch besser einschätzen. Und vielleicht muss man diejenigen, die immer nur das Gleiche wollen, anders anpacken. Ich sage jetzt nicht loswerden, sondern vielleicht wirklich anders anpacken. Da weiß man dann schon vorhinein, okay, die wollen eigentlich nur einen kleinen Mini-Logo-Refresh mit ein paar Farbänderungen. Und dann ist das eben hier mein Brotjob, den ich so mache, wo ich wenig Kreatives reinkriegen kann. Aber ich weiß, dass die das so wollen. Und dann tut es uns auch nicht so weh. Weil wenn wir erwarten, dass wir was Kreatives machen dürfen und uns austoben dürfen, und dann dürfen wir es nachher nicht, dann ist die Enttäuschung groß. Und beim Kunde vielleicht auch, weil er denkt, ah ja, die haben ja was ganz anderes gemacht, wie ich erwartet habe. Und wenn wir wissen, es sind nur minimale Änderungen, dann können wir uns auch darauf konzentrieren, und dann ist es eben so.
Also Fazit der Folge: in den Fragebogen die Frage mit aufnehmen, was für ein Urlaubstyp bist du?
Exakt, das wollte ich gerade sagen.
Fährst du gerne?
Das ist so skurril, dass die Leute dir das darüber wirklich nachdenken und dir das wirklich beantworten. Ja. Ich sensationell.
Ja, also wirklich so, was bist du für ein Typ Mensch? Fährst du gerne an die gleichen Orte? Gehst du gerne Risiken ein oder nicht? Bist du gerne in gewohnter Umgebung? Oder? Ja. Vielleicht ist das die Lösung von deiner Eingangsfrage. Ja.
Welcher Urlaubstipp bist du?
Ja, wirklich.
Ja, wie wäre es, wenn wir dann genau da damit die Folge auch beenden, dass jeder mal kurz noch sagt, was für ein Urlaubstipp er ist. Also von mir wird's das ja. Ich probiere gerne mal ein Neues aus, aber ich gehe dann auch gerne in den gleichen Bikepark zum dritten Mal. Es kommt immer drauf an.
Bei mir ist das, sagen wir es mal so, ich liebe Routinen und ich mag sehr gerne am gleichen Ort zu sein, vor allem am besten, am liebsten in Ländern, deren Sprache ich spreche. Ich probiere aber dann gerne was Neues aus, weil das jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam klingt, wer mich kennt, aber ich probiere nur dann gerne was Neues aus, wenn ich mich sicher genug fühle, also sprich A, ich kann die Sprache oder B oder und B, ich habe jemanden, der mich da an der Hand nimmt. Also jemanden, der mir entweder das Land zeigt oder der mir sagt, probier mal das und das aus. Also so ganz von mir aus, da wäre ich, glaube ich, irgendwann lost. Aber also grundsätzlich bin ich eher der Typ, ich gehe lieber hin, wo ich es kenne.
Mhm. Geil, ich glaube, dann bin ich, was das angeht, ein bisschen spezieller. Also bei mir ist es so, jedes Jahr im Urlaub bitte irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Gerne auch mal ins Land, wo ich schon mal war. Japan ist natürlich hoch im Kurs bei mir, das wisst ihr ja schon. Aber dann auch im Land selber nicht an die gleichen Orte. Also schon auch mal, Tokio ist eh immer am Start, aber dann in dem Land wieder andere Orte, damit ich da dann wieder mehr und neue Dinge sehe.
Okay, das heißt, wir haben so fast alles vertreten.
Ja.
Wobei, ich nehme da einfach meine Eltern mit dazu, weil die sind noch viel, viel strenger als Sandra. Also auf der linken Seite kommen dann hier meine Eltern, die wirklich immer ins gleiche Hotel fahren, für immer und ewig und das dreimal im Jahr. Dann kommt Sandra, die immer mal wieder irgendwas ausprobiert, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen.
Zumal ich, Klammer auf, ich verreise gar nicht gerne, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, Klammer zu.
Dann komme ich und dann kommt Jenny, die absolut mutig ist.
Naja, geht so, aber passt schon.
Ja, cool, super. Ich glaube, das war unsere erste Folge.
Ja, super, super.
Dann danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kleiner Tipp, wenn ihr das Ganze abonniert, also hier diesen Marketing mit Senf Podcast, dann kriegt ihr auch eine Push-Nachricht oder irgendwie eine Erinnerung, falls eine neue Folge kommt. Und die wird kommen, weil Themenideen haben wir schon.
Oh
und
ja.
Und Senf auch. Mehr als genug und Senf auch, ja.
Bis bald. Bis tschüss.
Ach, gut. Ciao. Tschüss.